Wir kommen zu einer weiteren Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich arbeite mittlerweile im 11. Jahr bei Bosch Tiernahrung. Das ist einer der größten Futtermittelhersteller für Hunde und Katzen in Deutschland. Nur Trockenfutter, also kein Nassfutter, kein Dosenfutter. Und ich arbeite da in der Palettenannahme. Das heißt, den ganzen Tag kommen LKWs mit Leerpaletten, die uns entweder einen ganzen LKW voll mit bis zu fast 700 Paletten bringen oder auch in kleineren Mengen, manchmal zwischen einer und 30. Und diese Paletten werden bei uns in der Halle gestapelt und werden dann durch eine Prüfanlage durchgeschickt, die drückt und zerrt und misst und die sortiert in gute und schlechte. Ich arbeite da normalerweise gerne. Ist die längste Zeit auch in meinem ganzen Leben, die ich je bei der gleichen Tätigkeit verbracht habe und in der gleichen Firma. Aber es gibt eben auch immer wieder stressige Zeiten. Seit mehreren Wochen sind wir in so einer Phase, wo Land unter ist bei uns. Ihr müsst euch vorstellen, eine Halle, doppelte Größe wie hier, und da sind Türme von Paletten, 6 Meter hoch, an den Seiten und in der Mitte ein schmaler Gang, dass man noch durchfahren kann. Und vorne, wo wir mit unserem Stapler rumfahren, um die Paletten zu bewegen, da ist manchmal auch nicht viel mehr als ein Gang frei. Nun, die LKW-Fahrer, die zu uns kommen, müssen diese Paletten normalerweise selbst ausladen, mit einer elektrischen Ameise, sagt man. Und normalerweise geht das auch ohne große Probleme. Selbst wenn Sie einen ganzen LKW voll haben und selbst wenn Sie, ich sag mal, weiter in die Halle reinfahren müssen, in der Regel geht das, ohne dass die Probleme machen. Aber es gibt halt immer wieder auch andere. Und vor einigen Tagen war da so einer, der hat nur 4 Stapel in seinem LKW drin gehabt. Der hat dann den LKW hinten aufgemacht, die Rampe, das Tor auf und dann ist er stehen geblieben und hat mich angeguckt. Und hat gesagt, hol sie raus. Sage ich, nein, ich hol sie nicht raus. Bitte, da ist die Ameise, hol du sie raus. Das ist so bei uns. Sagt er, ja, was machst du? Mit dem Stapler spazieren fahren. Versteht ihr? Ich bin zum Anschlag voll, sage ich mal, weiß kaum, wie ich die Arbeit bewältigen soll. Und dieser Typ, zu faul, selbst diese Paletten da rauszufahren, unterstellt mir, ich wäre zu faul. Da hat es in mir angefangen zu kochen und zu arbeiten. Und ich konnte mich dann insoweit beherrschen, dass ich ihm lediglich gesagt habe, hör mal, wenn du zu faul bist, diese 4 Paletten da rauszufahren, diese 4 Stöße Paletten da rauszufahren, dann kannst du gerade wegfahren, wir haben genug, ich brauche deine nicht. Ne? Was er dann anstandslos gemacht hat, aber in mir hat es innerlich gekocht. Und was da aufgestiegen ist, das ist Jähzorn, bad temper, violent temper. Und ich habe das nur mit aller Mühe beherrschen können. Ich hätte dem lieber noch viel mehr und anderes gesagt, als nur das, was ich gesagt habe. Nun bin ich bei uns im Betrieb eigentlich als ein sehr ruhiger Mann bekannt, der kaum aus der Ruhe zu bringen ist. Aber da habe ich meine liebe Mühe und Not gehabt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Jähzorn genau das Gegenteil ist von Sanftmut. Also wenn Jesus spricht hier, dass ein Segen und ein Lebensglück darin liegt, sanftmütig zu sein, dann heißt das, wenn wir dem Jähzorn Raum lassen in uns, wird genau das Gegenteil eintreten. Und es macht unser Leben und nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben der anderen, macht es kaputt. Und wir müssen das bekämpfen und müssen dagegen angehen. Wenn man jetzt von diesem Wort ausgeht im Deutschen, Sanftmut, zwei Wörter, sanfter Mut, dann wäre da erstmal dazu zu sagen, zu klären, was Mut ist. Mut ist ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern Mut ist, man hat Angst, aber man überwindet diese Angst, man triumphiert darüber. Obwohl man Angst hat, tut man etwas, vor dem man Angst hat oder begibt sich in eine Situation, in der man Angst hat. Und sanft, mild, ja, das ist die andere Seite. Nun habe ich nachgelesen, dass eigentlich dieses Wort Mut vom Althochdeutschen herkommt und eigentlich gar nicht Mut bedeutet, so wie wir ihn heute gebrauchen, sondern es kommt von Murt, und Murt hatte die Bedeutung von Gemüt. Also Sanftmut bedeutet eigentlich nichts anderes als ein mildes Gemüt, ein mildes Wesen haben. Und was da eben auch drinsteckt, das ist, also Sanftmut ist nicht zorniger Mut. Das Wort Zornmut gibt es ja auch gar nicht im Deutschen. Wenn man Zorn hat, dann ist man so erfüllt von seinem Zorn, dass einem sowieso alles egal ist. Da braucht man keinen Mut dazu, sondern gerade so wieder erlebt in Haiti, bei diesem Aufruhr, den es gegeben hat und den ihr ja teilweise auch mitgekriegt habt, wo die Menschen also wirklich hanebüchene Sachen gemacht haben vor lauter Zorn über die Umstände, dass sie Kirchen geplündert haben, dass sie Schulen geplündert haben, dass sie Krankenstationen geplündert haben. Die schneiden sich ans eigene Fleisch, wenn sie sowas machen. Aber wenn der Zorn einen Menschen erfüllt, ist ihm alles egal. Und er macht völlig unvernünftige und sinnlose Sachen und Sachen, die ihm später wahrscheinlich auch leid tun. Also bei Sanftmut geht es um anderes. Da in diesem Wort steckt drin Herzensgüte, Milde, Freundlichkeit, Friedfertigkeit, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zuvorkommenheit, Liebenswürdigkeit, Behutsamkeit, Großzügigkeit, Warmherzigkeit. Im Alten Testament finden wir ein tolles Beispiel für eine Person, die sanftmütig war. Und zwar ist das der Mose, einer der berühmtesten Gestalten des Alten Testaments. Und da gab es eine Situation, wo seine Führungsposition von seinen beiden eigenen Geschwistern, von Miriam und Aaron, in Frage gestellt worden ist. Den entsprechenden Text lese ich euch vor. Sie übten Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen, und sie fragten: Hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er das nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es. Mose war sehr sanftmütig. Es gab niemand auf der Erde, der sanftmütiger war als er. Manche Übersetzungen übersetzen auch demütig. Da sieht man, dass es auch hier einen Zusammenhang zwischen Sanftmut und Demut gibt, den Jesus später ja auch noch einmal herstellt. Er wird angegriffen von seinen eigenen Geschwistern, die seinen Führungsanspruch in Frage stellen. Und wie reagiert er darauf? Eigentlich überhaupt nicht. Er nimmt das einfach hin. Aber Gott, der den Mose eingesetzt hat und für den Mose die eigentliche Führungsgestalt war und eben nicht Miriam und Aaron, stellt sich auf Gottes Seite. Und die Miriam wird mit Aussatz bestraft, wahrscheinlich, was sie die Rädelsführerin. Und was macht Mose? Er könnte jetzt sagen: Ha, geschieht dir recht. Hättest du halt deine große Klappe gehalten. Aber nein, er geht in die Fürbitte und bittet Gott um Heilung für seine Schwester. Und diese Heilung geschieht dann auch. Sanftmütiger Umgang mit einer Krisensituation und in Gottes Augen richtiges Verhalten. Aber wie passt das zu einer der größten Führungspersönlichkeiten der Geschichte? Wisst ihr, ein Führer eben nicht hartgesotten, dominant sein, Durchsetzungsvermögen haben. Nun, in der Welt mag das so sein, aber im Reich Gottes geht es um anderes. Jemand, den Gott zum Führer macht, der muss nicht nach außen hin hart sein und sich durchsetzen, sondern er muss zuallererst hart gegen sich selbst sein. Er muss sich selbst Zügel anlegen können. Er muss lernen, sich führen zu lassen, nicht seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und das hat Mose gelernt in der Schule Gottes. Er hatte ja eine Erfahrung auch mit Jethro und mit dem Ägypter, den er umgebracht hat, was ihn in die Wüste geführt hat. Und dann hat er dort Geduld, Demut und Sanftmut eben gelernt. Und Härte war angebracht nicht gegenüber anderen Menschen, sondern sie war angebracht gegenüber der eigenen Ungeduld, gegenüber dem eigenen Tatendrang, gegenüber der Sehnsucht vielleicht nach dem angenehmen Leben in Ägypten. Mose musste lernen, zurückzustehen und Gott die Führung zu überlassen. Nun haben wir im Neuen Testament noch ein größeres Vorbild als den Mose, nämlich eben Jesus selbst. Von Jesus sagt der Prophet Jesaja im Alten Testament schon vorausblickend auf die Persönlichkeit Jesu den folgenden Text, Jesaja 50, 6 bis 9. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Denn Gott, der Herr, wird mir helfen, und ich werde nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein, und ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, es ist Gott, der Herr, der mir hilft. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen werden. Und Petrus, der ja auch seine lieben Probleme mit Jähzorn hatte, der musste auch seine Lektionen lernen diesbezüglich und wahrscheinlich ein ganzes Leben lang. Es gibt einen berühmten, weltberühmten Roman, einen christlichen Roman, Quo Vadis, lateinisch heißt übersetzt, wohin gehst du, der sich rund auch über einen Lernprozess des Petrus herumrangt am Ende seines Lebens. Es gibt die Christenverfolgungen unter Nero, die ersten Christenverfolgungen überhaupt. Und auf Drängen der Gemeinde macht sich Petrus auf, Rom zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Und da sieht er Jesus Richtung Rom laufen. Und er fragt ihn, Herr, wohin gehst du? Quo vadis? Und Jesus antwortet ihm, ich gehe nach Rom, um ein zweites Mal zu sterben. Und da weiß Petrus, was sein Weg ist. Und er kehrt um und geht zurück nach Rom, um zu sterben dort. Und die Legende berichtet ja, er wäre gekreuzigt worden, aber weil er sich nicht als würdig erachtet hat, so wie Jesus am Kreuz zu sterben, hätte er sich mit dem Kopf nach unten ans Kreuz schlagen lassen. Und da gibt es diese Vorhersage von Jesus am Ende, kurz bevor Jesus in den Himmel zurückgeht, nicht, wo er mit dem Petrus spricht und zu ihm sagt, als du jung warst, da hast du dich selbst gegürtet, bist hingegangen, wo du gewollt hast. Aber wenn du alt geworden bist, da wird ein anderer kommen und wird dich gürten und wird dich dahin führen, wo du nicht willst. Genau um diese Geschichte herum rankt sich dieser Roman. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt und gerne lest, ist mir noch antiquarisch zu kriegen, aber besorgt ihn euch. Das ist ein Spitzenroman und hat mir als junger Christ so die ersten Eindrücke von lebendigem Christentum vermittelt, sodass ich gedacht habe, Mensch, das möchte ich auch haben, da möchte ich hinkommen, dass ich das leben kann. Und dieser Petrus sagt über Jesus, er hat nie gesündigt und er hat nie jemand mit Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Und als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Und über sich selbst sagt Jesus ja in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da haben wir auch wieder diesen Zusammenhang zwischen beiden. Denn mein Joch ist sanft, und ihr werdet Ruhe finden für meine Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für eine Verheißung. Ruhe für die Seele, Herzensfrieden. Ruhig leben können, feststehen, ein festes Fundament haben. Ach, was Größeres gibt es eigentlich nicht in dieser Welt. Und dann spricht er von diesem sanften Joch. Und damit tun wir uns manchmal ja auch als Christen schwer. Manchmal verstricken wir uns so in das Leben und auch in den Dienst in der Kirche, dass wir das sanfte Joch Jesu nicht mehr als sanft empfinden, sondern als eine schwere Last, die uns zu Boden drücken will. Wenn das so ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann machen wir irgendwas falsch und müssen einhalten und müssen da raus, wieder dahin kommen, dass die Last Jesu, das Joch Jesu ein leichtes und sanftes Joch ist. Als Christen sind wir nun aufgerufen, dem Vorbild des Mose, dem Vorbild Jesu zu folgen und uns alternativ zu verhalten, Sanftmut zu lernen. Es fängt damit an, dass Jesus seine Jünger zu sich ruft, nachdem der Jakobus und der Johannes zu seiner rechten Seite sitzen wollten in der ewigen Herrlichkeit. Und er sagt, Leute, kommt mal her, so geht es doch nicht. Der Text, er sagt, ihr wisst, die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und tun ihnen Gewalt an. Aber bei euch muss es doch anders sein. Wer unter euch groß sein will, der sei der Diener aller anderen. Und wer an erster Stelle stehen will, und hier, ich habe die gute Nachricht, die übersetzt das sehr extrem, wer an erster Stelle stehen will bei euch, der soll euch Sklavendienste leisten. Wow. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Und wiederum Petrus ruft uns zu, in der Gemeinde, das ergänze ich jetzt, sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Ich übersetze jetzt selbst, sanftmütig. Miteinander umgehen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Also, wenn sich in der Gemeinde jemand falsch dir gegenüber verhält, dann ist das kein Grund, wegzulaufen und die Gemeinde zu verlassen, wie ich es zu meiner eigenen Zeit als Pastor auch erlebt habe, wo ich mal festgestellt habe, dass ein Ehepaar nicht mehr kommt. Und als ich gefragt habe, warum sie nicht mehr kommen, dann haben sie gesagt, ja, das sind doch die bei euch in der Gemeinde. Und so wie die sich verhalten, will ich nichts mit dazu zu haben. Dann habe ich die anderen Leute auch gekannt. Das waren keine Unmenschen und sie haben nicht in bewussten Sünden gelebt. Sie haben ihre Schwächen und Fehler gehabt. Aber die hat auch jeder von uns auch. Nur haben wir unsere Schwächen woanders, als die sie haben. Und Leute, wir sind doch nicht im Kindergarten. Da müssen wir einfach lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Gemeinde Jesu ist nicht vollkommen. Die Geschwister sind nicht vollkommen. Wir müssen lernen, sie zu lieben mit ihren Schwächen und dürfen ihnen keinen Strick daraus drehen. Das ist das, worauf der Petrus hier raus will. Also, ich sage es ein zweites Mal. Ein Mensch Gottes, der ist nicht zimperlich sich selbst gegenüber, sondern er ist demütig dem Reden Gottes gegenüber und sanftmütig im Umgang mit den Menschen und mit den Mitchristen erst recht. Und das ist wahre Sanftmut, dass man eben seine Rechte und seine Ansprüche nicht mit Zorn und Gewalt durchzusetzen versucht, sondern man legt seine Verteidigung und die Vergeltung in Gottes Hände und lässt sie da, auch wenn es vielleicht lange Zeit so aussieht, wenn überhaupt nichts passiert. Man kann sich darauf verlassen, dass Gott an der Arbeit ist und zur rechten Zeit etwas geschieht, was uns auch rechtfertigt. Wie kann ich sanftmütig werden? Ich denke, da gibt es zwei Elemente, zwei Seiten. Die eine ist, und ich liebe dieses Wort, da ist die Arbeit am eigenen Charakter. Wir stehen in der Verantwortung, solange wir leben, an uns selbst zu arbeiten und zu wachsen. Das hört nicht auf, sondern das geht, bis wir sterben. Wir müssen uns mühen, auch um die Dinge, auch wenn es uns wehtut und wenn es anstrengend wird. Und wir dürfen nicht unsere wunden Punkte unberührbar sein lassen. Wehe, einer tastet das an, wo ich einen wunden Punkt habe und dann gehe ich hoch und werde jähzornig und die Sanftmut ist vergessen. Nein, wir müssen zulassen, dass Gott den Finger da drauf legt. Und oft tut er es ganz genau durch andere Menschen. Und wenn wir noch so fühlen, wie jetzt könnte ich dem gerade eine Runde hauen, das machen wir nicht, fühlen dürfen wir es. Ist ja auch schon mal vorgekommen bei uns in der Gemeinde. Wir haben jemanden gehabt, der gelegentlich in den Gottesdienst kam, der ein Borderliner war. Und der hat dem damaligen Pastor bei uns nach dem Gottesdienst tatsächlich eine Runde gehauen. Das ist die eine Seite. Wir dürfen uns prägen lassen, einfach dadurch, dass wir uns regelmäßig dem Wort Gottes aussetzen, sei es im Gottesdienst, sei es privat. Wir dürfen uns prägen lassen dadurch, dass wir gute christliche Literatur lesen oder generell gute Bücher. Wir dürfen uns prägen lassen dadurch, dass wir uns gute Filme anschauen und eben nicht jeden Schrott, der gezeigt wird. All das ergibt eine Prägung. Und wenn wir geprägt sind und selbst wenn wir dann herausgefordert werden, wie ich in der Situation mit diesem LKW-Fahrer, gelingt es uns, obwohl es kocht, uns trotzdem zu beherrschen und uns eben nicht gehen zu lassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, es ist nicht alles machbar durch eigene Mühen und Anstrengungen. Und Gott gibt uns da die Möglichkeit, und jetzt spreche ich mit Jakobus, er sagt das in seinem Brief, wenn euch etwas fehlt, er spricht von Weisheit, aber das gilt genauso für die Sanftmut, wenn euch etwas fehlt, dann bittet Gott doch einfach darum. Nicht einmal, sondern immer wieder, so lange, bis er es euch gibt. Aber die Verheißung ist, wir werden es bekommen. Ich schließe mit einem jüdischen Märchen. Nach der Schöpfung haben alle Tiere ihre Eigenarten bekommen und sind zufrieden und glücklich, bis auf das Lamm. Gott merkt, dass das Lamm unglücklich ist und er fragt es, ja, was hast du denn? Und das Lamm sagt, ja, also wenn ich die anderen Tiere betrachte, die haben alle Hörner oder Krallen und Klauen oder spitze Zähne oder giftige Zähne. Die können alle schnell rennen, können fliegen oder tauchen oder gut klettern. Und ich kann das alles nicht. Ich bin ja meinen Feinden hilflos ausgeliefert. Da sagt Gott, ja, und was möchtest du denn haben von dem, was die anderen haben und du nicht? Sagt das Lamm, nun, was ich nicht haben möchte, das ist etwas, womit ich andere verletzen kann. Und da sagt Gott zu ihm, gut, ich werde dir meine besten Gaben geben, etwas, mit dem du das Böse in jeder Form überwinden kannst. Ich gebe dir Sanftmut und Demut und Geduld. Damit kannst du alles andere besiegen. Durch diese Gaben der Sanftmut, der Demut und der Geduld überwand das Lamm Gottes, als Johannes Jesus sieht, da zeigt er auf ihn und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Nicht nur der Welt Sünde, sondern deine und meine auch. Und durch diese Gaben überwindet das Lamm den Hass und den Tod und den Teufel und das Gericht. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Macht. Das Lamm Gottes geschlachtet für uns. Das Lamm Gottes geschlachtet für dich. Hast du dich ihm schon zugewandt? Es ist nie mehr weiter entfernt als ein ehrliches Herzensgebet. Jesus, ich brauche dich. Ich pack's nicht alleine. Komm in mein Leben und hilf mir, verändere mich, tu das, was ich selbst nicht kann. Dieses Gebet kannst du für dich selbst sprechen oder du sprichst jemand an, hier aus der Gemeinde oder sonst wo, und bringst das zum Ausdruck und lässt mit dir beten. Das ist der Beginn, der Einstieg ins Christenleben. Ich übergebe mein Leben dem Lamm. Vater im Himmel, danke, dass du das Lamm Gottes in die Welt geschickt hast zu unserer Errettung. Danke, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Danke, dass du in Jesus unsere Schuld und auch meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Danke, dass du sie überwunden hast und dass das sichtbar geworden bist darin, dass du von den Toten auferstanden bist, zurückgegangen zum Vater und zur Rechten Gottes sitzt und regierst und unser Fürsprecher bist in all den Nöten unseres Lebens. Danke, dass wir dich als Fürsprecher im Himmel haben, Jesus. So segne uns und lass uns Sanftmut lernen und Sanftmut leben. Amen.